Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marion Kucheni.
Und bei uns zu Gast heute ist Christian Bruhn. Und wenn Sie jetzt sagen, Christian Bruhn, ich glaube, den kenne ich nicht, dann sage ich Ihnen, doch, den kennen Sie ganz bestimmt.
Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein.
Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein.
An einem Sonntag in Avignon. Alle Mädchen, die träumen heute von einem Kuss.
Der Computer, Nummer 3, sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei.
Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. So soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte.
Ein bisschen Mut. Wenn ich nur wüsste, wo er wohnt und wie er heißt.
Wenn ich nur wüsste, wo er wohnt und wie er heißt.
Das sind alles Melodien von Christian Bruhn. Denn er ist nicht nur Arrangeur und Texter und Produzent, sondern er ist vor allem der erfolgreichste deutsche Komponist der Nachkriegszeit. Er hat die Musik zu mehr als 2000 Songs geschrieben. Die meisten davon waren Hits. Er hat Musik für Filme und für TV-Serien komponiert und aus seiner Feder stammen auch die Melodien für rund 150 Werbejingles. Christian Bruhn, ganz herzlich willkommen.
Guten Tag, grüß Gott.
2000 Songs, 150 Werbejingles, TV, Filmmusik. Wenn Sie diese Aufzählung hören, diese Zahlen, was denken Sie dann?
Dann denke ich zunächst, dass es wahrscheinlich nicht 2000 Songs sind, sondern dann sind auch die einzelnen Takes für die Illustrationsmusik von den Fernsehserien auch dabei. Also die werden ja einzeln gezählt von der GEMA. Die GEMA hat sogar 2500. Das nennen wir aber dann Werke und da ist also jedes Fitzelchen ist erwähnt. Ich glaube nicht, dass ich insgesamt 2000, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht haben Sie recht.
Ja. Und wenn es nur 1590 wären, ja, also auch das wäre schon total beeindruckend. Also ich erstarre da in Ehrfurcht. Ihnen geht es nicht ganz so.
Nein, vor mir selbst kann ich doch wenig
erfahren. Oh, man könnte ja denken, oh, ich habe doch ordentlich was geleistet in meinem
Leben. Ich war recht fleißig, ja.
Dann können wir jetzt reden, aber das machen wir nicht nur, sondern wir werden auch ganz viel Musik machen. Denn wenn wir hier schon mal einen Komponisten da haben, dann wollen wir auch ein bisschen was hören. Deshalb haben wir Ihnen neben dem Mikrofon ein Keyboard an die Seite gestellt, auf dem Sie, ich hoffe sehr, ganz viel spielen werden heute.
Ich hoffe auch, dass es gelingt, weil ich habe meinen Koffer gerade bis hierher getragen und meine Finger sind nicht gerade sehr gelenkig. Aber ich gebe mein Bestes.
Davon bin ich fest überzeugt. Können Sie während der kommenden Musiken schon mal ein bisschen Lockerungsübungen machen? Christian Bruhn in den nächsten 2 Stunden hier im HR1 Talk. Ich freue mich drauf.
HR1. Genau meins.
Musik schreiben so, als ob sie einem aus den Fingern fließt. Davon träumen wahrscheinlich viele, viele Künstler, aber die Realität, die sieht leider oft ganz anders aus. Ich habe viele Musiker erlebt, die mir hier in HR1 in Interviews sehr, sehr eindrücklich beschrieben haben, wie sie sich manchmal quälen mit den Melodien und mit den Texten und dass sie ganz oft Wochen und Monate an ihren Songs arbeiten und dass die Produktion eines neuen Albums sich nicht selten so anfühlt wie eine ganz, ganz schwere Geburt. Für den Mann, der heute hier bei uns zu Gast ist, hier im HR1 Talk, da scheint das alles nicht zu gelten. Denn Christian Bruhn komponiert seit vielen Jahrzehnten mühelos, sehr erfolgreich Schlager, Film und TV und auch Werbemusik. Was machen Sie anders als die Kollegen?
Man muss ja unterscheiden, die Komposition, entweder in Zusammenarbeit mit dem Textdichter oder wenn es nur Musik ist, alleine, die geht ja verhältnismäßig schnell. Also länger als 3-4 Stunden haben wir selbst an den schwierigsten Lieder nicht gearbeitet, aber dann fängt's doch erst an. Dann setze ich mich hin und schreibe das Arrangement. Dann kommen die Aufnahmen, Grundbesetzung 4, 5 Musiker, dann kommen die Streicher, Bläser drauf, dann der Solist, sagt man, bitte sing recht schön heute. Ja, kannst du noch etwas herzlicher singen? Ja. Dann der Chor, ja, könnt ihr ein bisschen besser stimmen, ja. Dann die Mischung, das kann schon für einen Titel auch eine Woche dauern, aber irgendwann muss man sagen, jetzt ist es fertig, sonst fummelt man sich zu Tode.
Aber woher kommen Ihre Einfälle? So, woher haben Sie einen Einfall für eine Melodie?
Das kann man nicht erklären. Ich sage immer, ein Kollege hat mal gesagt, die Melodie kommt vom lieben Gott.
Und Sie setzen sich dann auch tatsächlich ans Klavier? Oder wie,
nee, ich schreibe das auf Papier.
Auf Papier. Und ja. Sie haben das im Kopf, wissen natürlich, wie es klingt.
Wenn ich einen fertigen Text habe, kritzel ich die Noten neben den Text.
Ja? Georg Buschor war viele Jahre lang Ihr kongenialer Partner, hat die Texte beigesteuert. Wie lief das? Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn Sie beide zusammen an einem neuen Song saßen?
Das fing so an, also zum Beispiel kam er mit ein Schiff mit 3 Matrosen. Das finde ich nicht so toll. Ja?
Ja. Okay.
Also, ganz erst, unser allererstes Werk, da sagte ich, er sagte, seit ich dich gesehen, ich so, das taucht nichts. Und da hat er sich eine Weile, er lag immer auf der Sofabank. Was hältst denn du von Midi Midi Net? Sag ich, das ist großartig. Ja. Mhm. Haben wir Midi Net gemacht, das war 1960.
Wie hieß da die Zeile? Können Sie es mal kurz anspielen?
Midi Midi, achso, ja.
Bitte, bitte.
Midi Midi Net. Ja, und dann kam eben ein Schiff mit 2 Matrosen. Aber dann hatte er eben diesen genialen Einfall. 2 kleine Italiener, die erste Fremdarbeiternummer in Deutschland. Und das war der Sieger der Deutschen Schlagerfestspiele 1962.
Für alle Nachgeborenen, also alle, die deutlich nach 62 auf die Welt gekommen sind, noch mal kurz 2 kleine Italiener, bitte.
Oh.
Bitte. Jetzt muss man sich Conny Fröbis dabei vorstellen und munter auf der Bühne stehen.
Die Tonart von Conny Fröbis ist so.
Ah.
Ich hab's jetzt in mein...
Oh, wer hat auch die Tonart von Conny Fröbis parat? Natürlich.
Ich hab alle Tonarten.
Tonarten bzw. Töne sind für Sie wie Farben. Wie, sagen Sie mal ein Beispiel, wie muss man sich das vorstellen?
Sie nehmen das, ich habe Sie vorher schon im Vorgespräch gewarnt.
Ich bin aber hartnäckig.
Sie nehmen das zu wichtig. Also C, D, E haben etwa dieselben Farben wie beim Alphabet und etwa auch dieselben Farben wie die Zahlen. Das ist eine Frage der Anlage und es hat eben alles eine Farbe.
Okay, ja. Was hat denn A für eine Farbe?
A hat die, ist Kaminrot.
Kaminrot. Gerade mal kurz ein A, damit ich gucken kann, ob das stimmt. Ja, deutlich ins Rote. Und nicht, D? Ja. Und D?
D ist hellgrau-weiß.
Ja.
Aber für viele geht es völlig anders, ne?
Ja, ja. Also hellgrau-weiß wäre mir jetzt auch spontan nicht eingefallen.
Ja.
G?
G ist grün.
Natürlich, wie der Name schon sagt.
Ja. G-Moll ist dunkelgrün.
Natürlich. Also, dass G-Moll dunkelgrün ist, das versteht sich ja wohl von selbst. Der Komponist und Produzent Christian Bruhn, der zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn, glaube ich, erstmal eine Malerlehre gemacht hat. Ist das richtig?
Ja, es ist so. Ich war ein völliger Versager. Ich ging nicht gern zur Schule. Ich war eigentlich nur von der Musik motiviert. Nur das langte meinen Eltern nicht. Und dann habe ich also eine Malerlehre gemacht. Maler ist etwas mehr als ein Anstreicher, weil der kann auch Schrift und der kann auch vergolden und so. Ja?
Ah, das ist schon
ein bisschen... Und das war für mich aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus, die, was ich die soziale Durchmischung nenne. Ich bin seitdem im linken Flügel der SPD. Das war sehr wichtig für mich.
Mit einem kleinen...
Aber ich habe währenddessen immer weiter Musik studiert. Auch während der Lehre.
Ja. Und wie die Anfänge als Musiker waren und woher die Liebe zur Musik kommt, das hören wir gleich hier im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Der HR1 Talk heute mit dem Hitkomponisten Christian Bruhn, dem die Melodien nur so aus den Fingern fließen. Wir haben hier, glaube ich, auch schon eine neue Hymne für den HR gerade eben in Arbeit. Lieber Herr Bruhn, bitte.
Aus der Bertramstraße 8 wird gesendet Tag und Nacht.
Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Gerade mal eben so im Vorbeigehen. Das Notenlesen haben Sie nämlich früher gelernt als das Alphabet. Ist das richtig?
Richtig. Ich habe mit 4 Jahren am Klavier geklimpert. Und da sagte meine Mutter, die ganz gut Klavier spielte, der Junge muss unbedingt Noten lesen lernen. Und ich habe also mit 5 Jahren dann Noten lesen gelernt und ziemlich gleich in allen Tonarten. Und das hat mir natürlich sehr geholfen.
Und das war für Sie auch keine Anstrengung?
Also E-Dur mit 4 Kreuzen und As-Dur mit 4 B sind für einen 5-Jährigen schon Probleme. Es gab schon Tränen, aber da muss man durch.
Und Sie wollten da durch? Also war nicht die Mama hinten dran und hat gesagt, hör mal, du bleibst schön am Klavier?
Ja. Nee, also ich wollte da durch und ich bin auch durchgekommen.
Sie sind Jahrgang 1934, Sie sind geboren in Hamburg, haben die Kriegsjahre 1940 bis 1944 in Kärnten verbracht, damals zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Und diese Zeit dort, haben Sie mal erzählt, die österreichische Volksmusik, das hat Sie beeindruckt. Warum?
Wissen Sie, Terzen und Sechsten, ne? Das ist der Wohlklang an sich. Also eine Melodie und dazu die zweite Stimme, ne? Eine harmonische zweite Stimme. Ja. So sind die Menschen gemacht. Das mögen sie gern und das hören sie gern und das macht Freude.
Und wie ging es dann weiter? Also mit 4 Jahren geklimpert, dann richtig Noten lesen gelernt, dann Musikunterricht?
Zunächst von meiner Mutter auch Harmonielehre, 1., 4., 5. Stufe. Ja. Oh. Und dann richtigen Klavierunterricht zurück in Rheinweg-Wentorf bei Hamburg von einem Musikprofessor. Und dann, ich habe auch Klarinette noch studiert und Instrumentation natürlich, Kontrapunkt und was als Choräle mussten wir setzen.
Was Sie alles hätten werden können.
Ja, ich sollte ja ernster Komponist werden, ja. Ja. Aber ich hatte eben ein Faible für die leichte Musik. Ja.
Klarinette, können Sie heute noch spielen?
Nee, glaube ich nicht mehr.
Nee. Nee. Wir haben aber eins übersprungen, nämlich die Schule. Sie haben auch eine Schülerband gegründet. Was haben Sie da gespielt?
Da haben wir die normalen Schlager, Capri Fischer und was es alles gibt.
Ach, damals ging es schon los, ja.
Ja, ich habe ein Faible für Musik, die leicht zu verstehen ist. Ja. Und natürlich hat man zum Tanz aufgespielt, die Schlager, die modern waren. Ne?
Sie haben mal gesagt, ich bin ein Melodiker. Was heißt das?
Das heißt, dass man die Gabe hat, Melodien zu komponieren. Melodien, die leicht nachsingbar ist, weil sie leicht zu merken sind. Und im Moment ist es, ich sage es nur, weil es im Moment gerade eine Zeit ist, die nicht so melodisch ist. Also sind kleine abgehackte Silben, sind modern und die sich wiederholen.
So Techno
und während
Rap
wir
und sowas,
eben
ja.
im Captain Future, nicht? Da, di, da, 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 di, di, da. Und dann geht es noch höher. Und das ist eine langgezogene Melodie.
Ja.
Und das ist eben die Antwort auf Ihre Frage. Also ich mag gern Melodien, die sich einprägen.
Nach dem Studium, da sind Sie als Pianist unterwegs gewesen, in Jazz-Kombos gespielt. Warum Jazz? Was hat Ihnen...
Jazz gehört mit zu den schönsten Musiken überhaupt, weil Jazz ist ja eine neue Form der Variation. Die Variation kennen wir aus der Klassik, also ein Thema, und dann wird über die vorhandenen Harmonien wird improvisiert oder eben auf Noten geschrieben. Und der Jazz trägt das Thema vor. Und dann wird über das Thema improvisiert, und zwar im Einklang, weil der Saxophonist kennt genau die Harmonie, die ich ihm am Klavier unterlege. Mhm. Und das macht einfach einen Riesenspaß und es ist völlig vital, weil es in dem Moment entsteht.
Also wenn Sie mögen, können Sie jetzt so mit einer Hand so eine kleine Jazz-Impro machen, das gerne.
Und so weiter.
Also damit würden Sie, glaube ich, auch jetzt vom Fleck weg in jeder Jazzbar sofort engagiert.
Naja, das
waren
noch
Ihre Anfänge, oder? Sie haben in den Kneipen gespielt und haben, was war damals das Honorar?
Es gab 20 Mark am Abend und einen Teller Spaghetti und 2 halbe Bier.
Na, das war doch reell.
Das war 1956.
HR1 am Sonntagvormittag, heute mit Christian Bruhn, dem Mann mit den unzähligen Melodieideen und dem großen Tonstudio daheim im Keller, immer noch, Herr Bruhn, oder?
Das Kellerstudio war das erste, das ist für Gesang nur noch. Und ich habe ein Pavillon in meinem Garten gebaut und da ist das große Mischpult mit 56 Spuren. Also im Keller bin ich Gott sei Dank seltener als früher.
Und da entsteht Unglaubliches und unter anderem auch an seinem Mischpult entstanden einer der größten Hits, der bis heute von Generationen auf großen Partys und in allen Festzelten gesungen wird, nämlich... Marmorstein und Eisen bricht von Drafi Deutscher. 1965 war das, da haben Sie diesen Klassiker geschrieben und am Anfang, da stand ein Dam Dam. Können wir das einmal kurz hören, dieses Dam Dam?
Mit dieser Phrase kam Drafi in das Büro in Berlin.
Jawohl,
ja?
Mit dieser Phrase kam er.
Und dann sang er dazu... Dam, 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 Dam. Und da machst du einen Blechanwurf. Ich sagte, nee, das klingt gut. Dam, Dam klingt so nach Dadim, Dadum, Dadim, da, das klingt nach Regen.
Und das war's ja. Aber dann. Also mehr war nicht.
Mehr war nicht. Und ich sagte zu Drafit, das ist ja ein hervorragender Anfang. Der Anfang ist ja grandios. Wie geht das weiter? Da sagte er, das machst du. Ja, das habe ich dann auch gemacht.
Wie lange hat das gedauert, diesen Song zu schreiben?
Wir hatten zuerst die Versmelodie, dann die Refrainmelodie, dann den Double Beat, Bam, Morstein. Ja, nur wir hatten keine Zeile. Und Peter Meisel, unser gestrenger Oberaufseher, der Verleger, der wollte sowas wie Stahl und Stein, Concrete on the Clay oder sowas. Mhm. Und es fiel uns zunächst nichts Richtiges ein. Und dann habe ich schließlich gesagt, dann nehmen wir diesen alten Albumvers, den es schon gibt. Marmorstein und Eisen bricht, aber treue Liebe nicht. Treue geht nicht, hat der Drafi gesagt. Ja.
War ihm das dann doch nicht recht, ja? Also das
ist unsere Liebe, haben wir dann gemacht, ja. Aber das fanden dann alle gut. Und auch der Textdichter Lose, der zunächst teilnahmslos daneben saß.
Ja. Wobei man ja sagen muss, es hat immer wieder Diskussionen über die grammatikalische Richtigkeit gegeben, nämlich Marmor, Stein und Eisen bricht.
Ja, ich sage immer, singen Sie doch brechen. Brot und Salz, Gott erhalt. Da gibt es unzählige Aufzählungen, die mit dem Singular gehen, in Sprichworten. Das ist so. Ja.
Sie nennen das auch ganz besonders. Bei Ihnen ist das ein singulares Material.
Das habe ich erfunden.
Das ist der Singular, der passen muss, wenn es irgendwie in die Textzeile für ein Lied passt.
Naja, nein,
Glück und Glas, vielleicht bricht das.
Genau. Ne? Ja, das sind auch zwei Materialien. Ne?
Ja.
Und natürlich müssen sie vielleicht brechen dieselben, ja, eigentlich heißen.
Ja, das würde aber, glaube ich, keine gute Liedzeile geben.
Eben, und deswegen kann man sich so lange darüber aufregen, wie man will. Der Volksmund hat immer recht.
Dann hören wir jetzt den Brunschen Singularis Materialis in seiner bekanntesten Form. Hier ist nämlich Drafi Deutscher, Marmor, Stein und Eisen bricht. Mein Name ist Marion Kucheni. Schönen Sonntagvormittag. Wenn das Stichwort Schlager fällt, dann denken heute viele sofort spontan wahrscheinlich an Helene Fischer. Sie denken möglicherweise an Ballermann, an Volksmusik, an Party, an Festzeltstimmung, vielleicht auch Dorfdisco. Und Menschen mit einem etwas anders gearteten Musikgeschmack, die wenden sich dann mit einigem Schaudern ab und sagen, bleib mir bloß weg mit diesem Zeug. Christian Bruhn ist ausgebildeter Musiker, er ist Komponist. Er hat sein Handwerk gründlich gelernt an der Musikhochschule bei renommierten Lehrern. Er hat als Jazzpianist begonnen und ist dann irgendwann in der Schlagerbranche gelandet. Wie kam das?
Ich habe ein Faible für verständliche Musik. Also das war eine ganz natürliche Entwicklung, nur zur Enttäuschung meines Vaters. Ich sollte eigentlich ernster Musiker werden oder seriöser Musiker. Ich bin eben ein unseriöser Musiker geworden, wenn man so will. Und das, wo einen das Talent, die Begabung, die Inspiration halt hinführte. Ich kann es eigentlich nicht besser erklären. Außerdem ist es sehr interessant, mit einem Textdichter zusammen etwas zu erarbeiten, was dann, man feilt ja auch dran und man arbeitet dran. Man will es so schön wie möglich machen. Das ist eine Arbeit, die nicht unbedingt eine allein macht. Und das macht Spaß. Hm. Ja?
Hat man denn bei Ihnen im Elternhaus auch solche Musik gehört oder kam das erst gar nicht?
Bei uns gab es nur Klassik. Mein Vater konnte auf schwarzen Tasten, wenn er ein Glas Wein getrunken hatte, konnte er zwei alte Schlager spielen. Die Peruanerin und noch einen anderen. Aber nur, wenn er ein Glas Wein getrunken hat. Sonst gab es nur ernste Musik.
Wie müssen wir uns die Peruanerin vorstellen?
Di-da-di-da-da.
Oh, das ist aber schön. Das hat er aber nur gemacht, wenn er ein bisschen Wein hatte.
Ja, nach Gehör halt. Ne? Also musikalisch war er, aber er hat nie richtig gelernt.
Was war eigentlich am Schlager damals, also in den 50ern, 60ern, vielleicht auch 70ern, anders als heute?
Damals kam er mehr oder weniger noch von der Operette. Und es gab auch einen Schlager, Barbara, Barbara, komm mit mir nach Afrika, wo die kleinen Negerlein noch tanzen, Ringel rein. Das wäre heute völlig unmöglich.
Gar nicht. Können Sie sich eigentlich erklären, warum Schlager so oft als billig und tump abgetan wird?
Die können ja abschalten, die Leute. Schlager ist eine ganz entzückende Sparte der Musik. Und weil sie auf einfachen Harmonien beruht, können 95% der Menschen sie verstehen. Ja? Und darum geht es ja. Es ist ja Kultur. Auch der einfachste Schlager, auch der simpelste, die simpelste Melodie ist Kultur. Affen haben keine Musik.
Macht Ihnen das eigentlich oder hat Ihnen das jemals was ausgemacht, wenn jemand gesagt hat, oh, Schlagerkomponist, nee, also wirklich?
Naja, ich bin ja nicht nur Schlagerkomponist. Ich habe ja praktisch alles, was die leichte Musik ausmacht, bekomponiert. Ja? Hm. Natürlich, man wird gemessen an dem, was am erfolgreichsten war. Nicht? Da ist eben Marmorstein erfolgreicher als Captain Future. Ja? Aber Captain Future ist eben für die Eingeweihten eine Kultmusik.
Absolut.
Und ein Ausdruck in der Süddeutschen zu meinem 80. hat mich sehr gekränkt. Da hat Herr Mauro geschrieben, er hat seine Musik auf den Müllhalden gesucht und gefunden.
Oh, ja. Das war aber ein bisschen böse.
Das war, nennt man, eine Schmähkritik und das ist gerade noch erlaubt. Ja? Etwas schlimmer, dann hätte ich geklagt. Ja.
Aber Sie haben so ein dickes Fell, obwohl ich höre jetzt gerade, also es gibt schon so.
Ja, also Sachen, wie gesagt, wenn es so weit geht, dann. Oder noch ein Beispiel, nachdem wir mit zwei kleinen Italienern nicht nur die Schlagerfestspiele gewonnen hatten, sondern Conny Forbes auch 1,3 Millionen verkauft hatte, dann schrieb der Musikmarkt, eine Fachzeitschrift, zwei ganz kleine Italiener. Auch idiotisch, ne? Aber wie gesagt, es ist an mir abgeperlt.
Wenn Sie heute Schlager hören, also so aktuelle, moderne Schlager hören, wie geht's Ihnen dann?
Es gibt Sachen, die haben sehr geschickte Texte. Zum Beispiel Berlin von Nick P. ist unbeschreiblich schön. Es gibt immer noch gute Sachen. Sie sind natürlich anders. Es ist erstaunlich, dass die Leadsängerinnen der meisten Bands ziemlich gleich klingen. Ja? Die haben dieselbe Diktion. Ja? Mhm. Während man hat früher gesagt, du musst ein Sänger oder eine Sängerin, der muss absolut unterscheidbar sein, wie eben die Mireille Mathieu oder wie Marianne Rosenberg oder wie Epstein oder wie Renate Kern oder was weiß ich. Ja?
Also heute alles zugleich
fahren. Das klingen sehr ähnlich, ja. Haben auch diesen sich selbst einen Akzent angewöhnt, der vergleichbar ist. Ja.
Der HR1-Talk heute mit Christian Bruhn, dem Mann, der von sich sagt, ich bin ein Melodiker und ich habe immer Wert auf gutes Handwerk gelegt. Und das hat sich ganz offenbar ausgezahlt, denn dieses Handwerk hat Christian Bruhn mehr als 2000 Werke beschert, viele davon sehr erfolgreich auch in den Charts platziert, gut verkauft. Viele Sängerinnen und Sänger hat das weit nach vorn gebracht in ihrer Karriere. Denn Christian Bruhn, der hat für sie alle geschrieben. Der hat für Mireille Mathieu geschrieben, für Drafi Deutscher, für Bata Illich, für Franz Gall, für Roberto Blanco und viele, viele andere mehr. Und wie jeden Sonntag, lieber Herr Bruhn, haben wir auch heute wieder einen ganz besonderen Überraschungsgast. Und ich bin gespannt, ob Sie diesen Überraschungsgast gleich erkennen. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Ja, also hier ist die Katja.
Jetzt haben Sie es verraten. Er sollte sie erkennen. Mensch.
Ich hab sie schon am Räuspern erkannt.
Das war so lustig. Ich bin auch ein Witzezerstörer, also das ist fast so ähnlich. Da habe ich jetzt nicht richtig geschaltet, ist ja egal.
Katja Epstein, ja, für die grüße Sie. Herzlich grüße willkommen, Sie. Hallo. Für die Sie nicht nur geschrieben haben, natürlich auch, da unterhalten wir uns gleich noch drüber, sondern mit der Sie auch mal verheiratet gewesen sind.
Ja, kurze Zeit, ja.
Naja, zusammen waren wir länger, ne?
Ja. Okay. Aber wir sind ja auch gut, wir sind gut miteinander. Ja.
Ich wollte gerade sagen,
ich denke, wir haben eine gute Künstlerfreundschaft und die wird doch geben, bis wir ins Grab sinken und so weiter. Weil er eben maßgeblich meinen Entwicklungsweg in diesem Beruf beeinflusst hat, ist ganz klar mit seinen. Er hat mir die schönsten Lieder geschrieben, die besten auch, die sich selbst recycelt haben. Und er ist eben nicht nur, weil die die typische Frage nach Schlagerschelte und so weiter gestellt haben, das habe ich gerade noch mitgekriegt, es ist so lächerlich, dass man einer breit gestreuten Volksmusik, also dem Maul auf des Volkes aufs Maul geschaut sozusagen, dass man das in Deutschland, aber das sind ja gar nicht die Deutschen und sind ja gar nicht die Menschen. Das sind ja immer nur mehr oder weniger begabte Feuilletonisten, ja? Gerade Christian, der so belesen ist und so aus einer ganz anderen häuslichen Ecke kommt, ja, der muss sich dann mit so einem Kram auseinandersetzen von irgendwelchen minderbemittelten Wortschöpfern.
So, ja. Haben wir es also, jetzt.
Ja, jetzt haben wir es.
Jetzt haben wir es aber mal geklärt. So, ein für alle Mal. Ja. Liebe Frau Epstein, wie war denn das Zusammenarbeiten eigentlich mit Christian Bruhn?
Ach, das war wunderbar, weil ich konnte mich wirklich in seine Hände geben. Für mich ist er einer der Begabtesten natürlich, nicht weil ich mit ihm zusammen war oder so, sondern weil er es einfach kann. Er kann die ganz leichte Muse von, wie ist es, Rosamunde, Christian, ist es von dir?
Nee, ist von, wer ich wurde, aber Heidi ist von mir.
Ja, also von den leichtesten Liedformen bis zur Literatur. Mir hat er Literatur vertont.
Ja.
Also es ist wirklich ein dürftiges, kleines, wie soll man sagen, Prädikat zu sagen, ist ein Schlagerkönig oder irgend so ein Quatsch. Ja? So eindimensional ist er nicht. Er ist von all diesen, die sehr erfolgreich sind, dazu gehört auch der begabte Liederschreiber Ralf Siegel, und noch ein paar andere, ist eher viel breiter gestreut in den Fähigkeiten, die Musik zu benutzen. Ja? Und das macht ihn aus. Und ich habe mir nie vorstellen können, auf Bühnen rumzutouren. Und das, was jetzt daraus geworden ist, das hat maßgeblich mit Christian zu tun und auch mit seinem Kopf, mit zu denken, denken zu können, ja. Und da rein was zu geben. Er kann nämlich denken und hat ein Riesenherz.
Herr Brun, also ich weiß gar nicht, also das ist jetzt, ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll.
Hör mal zu, das ist keine Eloge. Ich mache hier nur Feststellung. Ja?
Da kann ich nur ein dickes Ausrufezeichen dahinter machen. Ja, jetzt können wir aber nicht reden, ohne einen epochalen Song wirklich gesondert zu erwähnen, nämlich
ich will ihn jetzt auch mal hören.
Wunder gibt es immer wieder, da frage ich jetzt gleich mal. Damit sind Sie ja 1970 zum Eurovision Song Contest nach Amsterdam gefahren. Das war damals aber noch der Grand Prix d'Eurovision de la Chanson.
Ja, das war viel eleganter als heute.
Haben da den dritten Platz gemacht, was großartig gewesen ist. Wie erinnern Sie, Herr Brun, sich daran? Sie standen am Dirigentenpult.
Ja, und ich fing ein bisschen zu langsam an und musste dann dem Schlagzeuger per Signal signalisieren, dass er ein bisschen das Tempo anzieht. Aber Katja hat natürlich auch wunderbar langsam mitgesungen. Wir haben aber während des ersten Verses das Tempo etwas beschleunigt. Katja hat sich ein wenig geärgert, dass sie nicht weiter nach vorn kam als den dritten.
Ja, naja, für die Nummer, für das Lied. Ja. Weil es ist ein Komponistenwettbewerb, verstehen Sie? Ich bin ja nur ein Transmitter, wenn man so will. Und von diesen allen war der Song mit der substanziell Beste. Ne?
Katja Elbstein, Wunder gibt es immer wieder im Leben und auch in der Musik. Und deshalb hören wir diesen Song natürlich jetzt in voller Schönheit. Und ich sage ganz herzlichen Dank.
Okay, nicht zu
tschüss.
Tschüss, Christian. Mach's gut.
Dabei steht das Glück schon vor der Tür. Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Und mit dem Komponisten und Produzenten Christian Brun, einem Mann, der manchmal nur eine Stunde, maximal zwei, drei gebraucht hat, um einen neuen Hit zu schreiben. Und wer so kreativ ist und wer so schnell arbeiten kann, der kann auch ganz viel produzieren. Werke, Hits, Film- und Werbemusik, Kinderlieder, Liederzyklen, auch zu Werken von Wilhelm Busch und James Krüss, Gedichte von Heinrich Heine vertont. Das ist ein beeindruckendes Gesamtwerk. Wo bleibt da eigentlich die Familie, Herr Brun?
Ja, so wie Herr Kästner wurde gefragt, wo bleibt das Positive? Ja, wo bleibt es bloß? Die Familie hat ein wenig drunter gelitten. Man ist doch als Musiker sehr engagiert und sehr gefangen genommen von der Musik. In dem Film, die Filmdoku, da sagt mein Sohn, mein jüngerer Sohn Johannes, er hätte sich damit abgefunden, aber es wäre nicht ganz leicht gewesen, als er Kind war.
Der Film, den Sie gerade angesprochen haben, das ist der Dokumentarfilm Meine Welt ist die Musik, kommt übrigens im Herbst in die Kinos, können Sie sich schon mal vormerken. An Weihnachten gibt es das Ganze auch als DVD, da können Sie sich das in Ruhe zu Hause angucken und im nächsten Jahr kommt es auch ins Fernsehen. Würden Sie das heute nochmal anders machen in Bezug auf Ihre Kinder und auf Ihre Familie?
Ich glaube nicht, ich würde genau dasselbe machen. Hm. Ja.
Sonntag ist so ein klassischer Familientag. Gab es das früher bei Ihnen auch, als die Kinder noch klein waren?
Ja, natürlich sind wir sonntags, haben wir Spaziergänge gemacht und so. Nur, wir waren auch am Sonntag im Studio. Es gab eigentlich zwischen Werktag und Sonntag keinen großen Unterschied. Und darunter hat die Familie gelitten. Aber
So ein schlechter Vater war ich nur auch wieder nicht.
Das habe ich auch nicht behauptet. Wir sind übrigens auch sonntags im Studio, heute hier.
Eben, ja.
Und füllen gleich zusammen den HR1-Fragebogen aus. Und ich freue mich drauf.
Mhm. HR1, genau meins.
Der Sonntagmittag in HR1. Heute zu Gast im Talk der Komponist und Produzent Christian Bruhn. Und wir beide füllen jetzt den HR1-Fragebogen aus. Das heißt, ich gebe einen halben Satz vor und Sie sind bitte so lieb und vervollständigen mir das. Mein schönstes Privileg als Hitkomponist ist,
dass ich mir die Zeit einteilen kann.
Stolz bin ich auf.
Ich bin nicht stolz.
Ein halbes Pfund Butter kostet
2,50 Euro.
Ich hasse es, wenn...
Falsche Töne in der Musik auftreten.
Von meinen Söhnen habe ich gelernt, dass...
Dass man eigentlich ein besserer Vater sein müsste.
Wobei sie ja gar kein so schlechter Vater waren.
Ja.
Na. Peinlich war mir zuletzt...
Was soll ich da sagen? Gestern fiel es mir noch ein, ja. Jetzt im Moment fällt mir gar nichts Peinliches ein.
Ach, die eine Sache, die jemals peinlich war, die fällt jetzt gerade nicht
genau,
ein.
Genau.
Bereut habe ich,
dass es mal nicht geklappt hat, dass eine Sängerin ein Lied von mir aufgenommen hat. Also es hat sich zerschlagen irgendwie. Das war schade. Ja.
Verraten Sie uns den Namen der Sängerin.
Der fällt mir gerade nicht ein.
Ach so, auch das. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit...
Mit Robert Stolz.
Ah, das ist der große Operettenkomponist.
Ja, das ist ein großer
Vorbild.
Mann gewesen, ja.
Ja. Robert Gernhardt, finde ich.
Das war ein Freund von mir. Wir haben uns öfter gesehen in Frankfurt und auch in der Toskana. Und ich besitze alle Werke von Robert Gernhardt. Man hat ihm sehr zu Unrecht den Büchnerpreis nicht gegeben.
Zufrieden bin ich erst, wenn?
Wenn der Tag vorbei ist und ich ein Glas Wein in mir habe.
Da kenne ich noch ein paar andere Menschen, denen das so geht. Unbedingt bedanken muss ich mich bei?
Bei allen Menschen, die mir jede Woche mailen, sich bedanken für meine Fernsehmusik, Tim Thaler und Captain Future. Bei den anderen, die sich bedanken für meine Schlager. Bei Katja, die vorhin so nett über mich gesprochen hat. Und ich könnte sagen beim lieben Gott, dass er mir ein solches Schicksal gegeben hat. Aber leider muss ich das wieder zurücknehmen. Ja. Aber bei allen Menschen, die mir wohlgesinnt sind, bedanke ich mich.
Für welchen dieser vielen Künstler, für die Sie geschrieben haben, haben Sie eigentlich am liebsten geschrieben? Gibt es irgendeinen, den Sie besonders rausheben würden?
Kann man schlecht sagen. Also es sind natürlich die beiden Damen, Mireille Mathieu, Katja Epstein, der große Drafi Deutscher. Aber ich war auch mit vielen, ich bin mit Graham Bonney sehr befreundet zum Beispiel. Wir haben immer wieder Spaß beim Arbeiten auch. Ich habe ja für viele Künstler geschrieben, aber die drei, die ich jetzt zunächst genannt habe, mit denen waren wir wohl am engsten. Ja.
Was ist so großartig an Mireille Mathieu?
Sie hat eine gottbegnadete Stimme. Diese dumme Märchen von der Marionette stimmt überhaupt nicht. Sie ist hochmusikalisch. Sie kann gestalten. Sie kann mit sich selbst mehrstimmig singen, was nicht alle singen können.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht mit sich selbst mehrstimmig singen?
Schauen Sie, Liebeskummer lohnt sich nicht. Dann geht die zweite Stimme, Liebeskummer lohnt sich nicht. Ja, man singt eine Terz drüber oder drunter.
Aber das kann man nicht gleichzeitig.
Nein, nicht gleichzeitig. Sie hört ihre erste Stimme vom Band.
Ah, okay.
Und dann versucht synchron zu sein. Ja?
Gut, ich dachte, das geht. Das klingt so, als ob sie das gleichzeitig könnte. Und nee, da dachte ich, nicht. Kann man seine Stimmlippen spalten? Nein, das geht
das
nicht.
Das konnte nicht mal Frank Sinatra oder Ella Fitzgerald.
Und die waren schon ganz schön weit.
Ja.
Der HR1-Fragebogen und noch ein paar kleine Geschichten dazu von Christian Bruhn.
HR1.
Genau meins.
Musik zu machen und sie überhaupt erstmal zu erschaffen, das ist die eine Sache. Sie dann zu vermarkten, das ist eine andere. Und dafür gibt es unter anderem die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, in der sich Texter und Komponisten zusammengeschlossen haben, um eben dafür zu sorgen, dass diejenigen, die ihre Musik verwenden, auch dafür bezahlen. Unser heutiger Talkgast Christian Bruhn hat sich viele Jahre in der GEMA engagiert, 81 Mitglied im Aufsichtsrat geworden. Von 1991 bis 2009 war er sogar Aufsichtsratsvorsitzender. Es heißt, GEMA-Sitzungen mit Ihnen waren immer sehr unterhaltsam. Was haben Sie gemacht?
Ich habe die tiefernste Stimmung immer durch einige Späßchen aufgelockert. was die Komponisten, Mitglieder oder auch Texter machen Werbetexte. Und Textdichter, sagt die GEMA, die machen eben die Liedertexte und die sehr schätzen, ja.
Oh, jetzt habe ich wieder was gelernt. Jetzt darf ich einfach nicht nur Texter sagen, sondern ich muss mal Textdichter sagen, wenn ich das mit der Musik meine, ne?
Es ist was anderes, ob ich den Slogan Fliegen ist schöner, was ein genialer Slogan ist, erfinde oder ein ganzes Gedicht, was dann vertont wird, ne?
Na Gott sei Dank, dass wir beide heute zusammen sprechen. Habe ich was gelernt. Ja. Wie wichtig war Ihnen dieses Engagement in der GEMA?
Das war eigentlich, also es kam zu mir mein alter Freund Norbert Schulze. Und sagte, du musst das jetzt machen. Ich sagte, Norbert, ich bin doch kein Funktionär. Du hast so viel Geld mit der GEMA verdient und die GEMA war so nützlich für dich. Dein Gehirn, deine Zunge, die werden jetzt gebraucht. Und habe ich mich bereitschlagen lassen und habe eben das eigentlich aus Dankbarkeit angefangen. Dann hat es mich aber interessiert, für die Mitglieder, vor allen Dingen für meine Kollegen Komponisten, tätig zu werden. Und die GEMA ist wie ein Parlament gebaut. Die Komponisten, Textdichter und Verleger bilden das Parlament und stimmen über die Gesetzesvorlagen, die meistens der Aufsichtsrat und der Vorstand macht, ab. Ja? Und da kann man eben manche Verbesserungen von Zeit zu Zeit, die sich auch an die Gegebenheiten der Zeit anpassen, vorschlagen. Mhm. Und das ist interessant. Mhm. Da kann man was bewirken.
Die Digitalisierung des Musikgeschäfts, was hat das für die GEMA bedeutet?
Zunächst wurde sie nicht für ganz wahrgenommen, ja. Und jetzt natürlich Unternehmen wie YouTube oder Spotify, die zwar die Tonträgergesellschaften und damit auch die Interpreten hervorragend bezahlen einen lächerlichen, ein Brotkrumen an die Urheber und an die Verleger. Das ist Schuld teilweise der Gerichte, die immer der Argumentation von YouTube und Spotify gefolgt sind. Wir sind gar keine Sender, wir sind eine Plattform. Ja? In Wirklichkeit ist das genau wie ein Sender, die haben die Musik parat und schulden uns eigentlich das normale Entgelt. Und da hinken wir halt immer hinterher, teilweise gehemmt durch Gerichtsurteile. Sehr schade. Teilweise sind wir vielleicht auch nicht stark genug gewesen.
Der HR1-Talk heute mit Marion Kucheni und mit dem Mann, der nicht nur mehr als 2000 Werke geschrieben hat. Er sagt Werke, ich würde vielleicht Songs sagen, er beschreibt das als Werke. Viele davon waren Hits. Er hat Werbejingles komponiert und Kinderlieder und Musicals und Gedichte vertont. Und er hat die Musik für TV-Serien geschrieben, die wir alle kennen.
Hey, hey, Vicky!
Ich fühle mich gerade komplett in meine Kindheit zurückversetzt. Heidi, Vicky und die starken Männer, die rote Zora, dann kommen noch Tim Thaler, Jack Holborn. Eine Film- bzw. Musik zu einer TV-Serie, das war Captain Future. Das ist eine Melodie, die auch einen gewissen Kultstatus hat. Wie sind Sie da rangegangen? Wie sind Sie da überhaupt drauf gekommen?
Ich muss erst mal gestehen, das war zunächst ein Entwurf für einen Western. Man kann das Thema auch wunderschön mit Hörnern.
Oh, ich höre, also wenn Sie dabei so ein bisschen spielen würden, dann würde mich das durchaus freuen. Das sind die Hörner, das sind die großen Herden, die jetzt durch die Prärie traben, ja? Ach ja, natürlich. Also das klingt jetzt auch schon ein bisschen nach Lagerfeuer hinten dran.
Aber das hat nicht geklappt.
Ja.
Und wie ich dann den Auftrag für Captain Future habe, ich gesagt, ich habe hier aber eine wirklich schöne, Melodie, die muss ich nur anders instrumentieren. Und da kommt eben die Sopranstimme von meiner damaligen Frau Erika dazu.
Ach, die hat das gesungen.
Ja, das nennt man eine Vokalise, ein Lied ohne Worte.
Ja.
Und dieser fantastische Rhythmus, den meine Kollegen dahingestellt haben, Günther Gebauer am Bass und Und wir hatten also die zwei Tage, wo wir es aufgenommen haben, eine bombige Stimmung, und die sich anscheinend bis jetzt heute auf die Hörer überträgt. Ja, ja.
Absolut. Dann hören wir jetzt die Titelmelodie aus der Science-Fiction-Zeichentrickserie, die eigentlich ursprünglich mal eine Western-Melodie sein sollte, Captain Future. Zu Gast heute der Erfolgskomponist Christian Bruhn, der im Lauf seiner Karriere unfassbar viel Musik geschrieben hat, aus den verschiedensten Bereichen, nicht nur für die Hitparaden und die TV-Serien, sondern auch für Werbespots. Mehr als 150 solcher Werbejingles sind da im Laufe der Zeit entstanden, und ich muss jetzt tatsächlich mal ein paar Produktnamen nennen. Also wir kennen auch die Slogans: LBS, wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause, bitte. Haben Sie das kurz nochmal parat?
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause,
LBS. Jawohl. Und Milka, bitte noch.
Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt.
Jawohl. Shampoo. Okay, so klang das also. Perwoll.
Ah, schön. Schmusewolle, das macht Perwoll aus Wolle. Schmusewolle, das macht Perwoll.
Was macht eigentlich einen guten Werbesong aus?
Auch wieder die Merkfähigkeit und die Melodie. Hier, weil manchmal muss man sich auch durchsetzen. Was soll denn, warum ist denn das griechisch, haben die gesagt. Ja?
Ja.
Ich sage, weil es singt Vicky Leandros, und es ist irrsinnig originell, dass Perwoll eben in dieser Form besungen wird. Ja?
Ja.
Sie müssen wissen, ich mache seit 1985 keine Werbemusik mehr. Das ist schon sehr lange her. Und wenn die Dinger sich noch im Ohr gehalten haben, freut einen das natürlich.
Und ja. Sie machen das jetzt seit 85 nicht mehr, weil Sie sagen, auch jetzt ist auch mal genug? Oder,
Ja, die Fluktuation der Artdirektoren ist sehr groß. Und ich habe mich mit denen, die zunächst mit mir gearbeitet haben, gut verstanden. Und dann kamen andere, und man macht ja normalerweise drei verschiedene Modelle, drei Demos, Demonstrationsaufnahmen. Und ich präferiere natürlich eine. Und wenn die Leute dann sagen, wir nehmen die Schwächere, ich sage, warum nehmt ihr denn die Schwächere? Die ist viel besser hier. Ja? Oder es kam einer mit einem Text, den man in 30 Sekunden, es sollte ein 30 Sekunden Werbe-Jingle werden, gerade vorlesen konnte, aber er wollte eine ganz langsame Melodie. Also ich sagte, das ist nicht möglich. Ja, das ist eigentlich dummes Zeug, was du verlangst.
Das hat er sich ja nicht so gern
gehört. Ja, man setzt hoch an und wird dann niedergeschliffen. Ne? Deswegen, also es hat mir irgendwie nicht so großen Spaß mehr gemacht. Aber das machen andere heute sehr gut. Ja.
Wie kommt man eigentlich zu diesen Texten, diesen Slogans? Sind die schon vorgegeben?
Die sind da, ja. Die sind da.
Und Sie liefern dann quasi nur noch die Melodie
richtig.
Dazu.
Richtig. Also Milka, die zarteste Versuchung, ein genialer Einfall, weil es ja ein Superlativ ist, der eigentlich verboten ist. Aber es ist ja nur die Versuchung, nicht die zarteste Schokolade. Ne?
Ach so, sehr geschickt, das sehr ist geschickt ja gemacht. Spitzfindig. Und so konnte es dann gehen.
Ja.
Gibt es eigentlich einen Werbespot, von dem Sie heute noch sagen, auf den bin ich besonders stolz?
Ja, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass Stolz gerne nicht zu meinen Eigenschaften
also über
gehört.
Den sind Sie, ich formuliere es anders, Sekunde. Über den sind Sie besonders glücklich.
Ich freue mich über die beiden erwähnten, weil die eben sich so lange gehalten haben. Und LBS macht immer machen Sie noch.
Achso, wir geben ihr, ja? Und dann wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause.
Nein, die machen nur noch die drei Noten.
Ach so, richtig. Das ist aber ein bisschen schade auch, oder?
Ja.
So. Also Sie würden heute keine Werbemusik mehr komponieren, auch wenn man auf Sie zukommen würde und sagen würde, Sie können machen, was Sie wollen. Machen Sie uns bitte eine Melodie.
Naja, für eine Million.
Ach so, ja, dann gut, könnte man drüber reden. Christian Bruhn, der musikalische Allrounder, der im Laufe seiner langen Karriere nicht nur viele, viele Songs komponiert hat, sondern auch die Werbejingles für viele Produkte, die wir alle kennen, heute hier im HR1 Talk. Wenn jemand heute kommt und sagt, wir hatten es ja eben auch schon mal in einem längeren Abschnitt, der Christian Bruhn ist ein Schlagerkomponist, ist das in Ordnung?
Wenn man sagt, seine erfolgreichsten Werke sind eben Schlager, dann muss es wohl so stehen bleiben. Also wie gesagt, ich sehe mich als Unterhaltungskomponist und nicht als reinen Schlagerkomponist. Aber wie gesagt, ich kann ja nichts dafür, dass meine anspruchsvollen Sachen nicht ganz so erfolgreich sind wie Heidi oder Marmorstein.
Sie haben eben noch eine ganze Menge anderer Sachen gemacht. Sie haben Heinrich Heine Gedichte vertont. Sie haben Liederzyklen geschrieben, Musicals geschrieben. Sie lieben die Klassik und da vor allem Mozart und Brahms. Warum diese beiden besonders?
Mozart ist für mich der Gott, weil er unfehlbare Musik immer hervorragend instrumentiert und eben göttliche Einfälle, wunderbare Melodien und erstaunliche Vorgriffe in die spätere Musik. Es gibt eine Durchführung in der G-Moll, da nimmt er alle 12 Töne, also er hat praktisch die 12-Ton-Musik mit erfunden. Ja? Und Brahms, ja, das ist ja wie ich ein Hamburger, nicht? Da hat man so eine gewisse Vorliebe, nicht?
Ihre Anfänge, das waren die Nächte als Pianist, auch als Jazzpianist in den amerikanischen Clubs in München. Zum Jazz zieht es Sie inzwischen wieder. Sie spielen sogar, glaube ich, zusammen mit einem Ihrer Söhne.
Mein Sohn spielt ein hervorragendes Schlagzeug. Mhm. Und uns fehlt immer nur, Bassisten müssen wir engagieren.
Ist das jetzt sowas wie die Rückkehr zu den Wurzeln, dass Sie sagen, ach, ich spiele wieder das, was...
Na, ich habe ja immer ein bisschen im Trio. Wir sind auch manchmal wieder aufgetreten, aber Jazz, das macht eben unheimlichen Spaß. Und besonders eben im Trio mit Bass und Schlagzeug und eben diese Standardnummern aus dem vorigen Jahrhundert, das macht eben Freude, ja.
Sie haben produziert in Ihren eigenen Studios, Sie haben in der vordigitalen Zeit natürlich produziert. Was halten Sie von der Art, wie heute Musik gemacht wird?
Zeiten ändern sich, jede Zeit hat ihre Musik und es gibt, die ist ja inzwischen besonders vielfältig. Nicht? Wir haben Rap, der also noch entfernt eigentlich mit Musik zu tun hat. Es ist teilweise Schlagzeugrhythmus und dazu gesprochen.
Und finden Sie das gut?
Ja. Ich würde mir keine CD kaufen, sagen wir es mal so.
Oh,
ja.
Das dann doch nicht.
Nee. Aber es gibt eben immer wieder neue Sachen, die einem auch gefallen. Obwohl ich natürlich ich liebe auch die alten Operetten, Zeller, wie gesagt, Robert Stolz, Leo Fall, ja, den Komponisten Victor Holländer, das war der Vater von Friedrich Holländer und so. Es ist schön, wenn man in die Vergangenheit schauen kann und da schöne Sachen entdeckt. Ne? Das bringt zusätzliche Lebenserfahrung und Freude.
Ihr nächstes Projekt? Gibt es eins?
Wir machen gerade für die, das nennt sich Demenz Support Stuttgart, da machen wir ein Album mit 12 Liedern und die haben die Basis, dass demente Personen ihre Lebensgeschichte oder Erlebnisse aus ihrem Leben erzählt haben. Daraus hat Donato Plögert in Berlin Texte gemacht und das habe ich dann komponiert und das, jetzt machen wir das Album, die CD für diesen dementen Verein, ja. Alles sozial und gratis und die Sänger kriegen ja ein bisschen bezahlt, aber auch nicht viel. Ja, man muss gut sein. Ja.
Am Ende unseres Talks, lieber Herr Brun, ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, ein Gedicht, eine Lebensweisheit. Sie können auch eine kleine Melodie spielen. Es ist ganz Ihnen überlassen.
Da überraschen Sie mich jetzt, ja. Wer weiß es noch? Nesthäkchen?
Die Serie.
Nesthäkchen-Melodie ist das, ja.
Ah,
ja, ja.
Christian Bohn.
Ich muss einen Satz noch sagen. Sie sagen immer, der Erfolgreichste. Das ist nicht richtig. Dieter Bohlen ist vielfach erfolgreicher als ich. Ralf Siegel ist viel erfolgreicher als ich. Und Jean Frankfurter, in Wirklichkeit Erich Liesmann ist auch, der hat alles für die Helene Fischer gemacht. Die sind alle drei viel erfolgreicher als ich. Aber gleichwohl freue ich mich natürlich, wenn sich meine Werke auch so lange erhalten haben. Ne?
Und am Ende zählt immer das, was bleibt.
Ja.
Christian Brun, es war mir eine ganz besondere Freude.
Mir auch.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Ich wünsche uns allen einen schönen Sonntag.
Der hr1-Podcast. Aber wir senden auch täglich live.